Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Glauben heißt trotzdem feiern. Meistens feiern wir ja an besonderen Anlässen wie der Taufe, Geburtstage, Hochzeiten, andere Feste oder Erfolge, Siege, das gute Wetter, viele Gründe. Aber wenn es schlecht geht, fällt es uns schwer, ist normal. Montag früh der Wecker, yay, endlich geht's los. Oder das Kind mal wieder in die Notaufnahme bringen, öffne den Sekt. Ja, es ist grandios, mal wieder was zum Feiern. Es ist schwierig. Und genau das überspitzt so ein bisschen die Situation, ja, die wir jetzt gleich auch sehen werden und lesen werden in der Bibel. Die Situation ist dramatisch und trotzdem gibt's Grund zum Feiern. Und diese Spannung, die wollen wir uns mal anschauen. Die Geschichte ist in der Apostelgeschichte zu finden. Paulus und Silas, sie sind in dem Ort Philippi und gründen dort eine Gemeinde. Und dann kommt es eben zu der Situation, dass sie ja unfreiwillig in eine Situation kommen, die sie natürlich nicht selbst gewählt haben. Ich lese uns mal den Abschnitt vor. Nachdem sie viele Schläge erhalten hatten, ließ man sie ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie besonders gut zu bewachen. Er führte den Befehl aus und brachte sie in die hinterste Zelle. Dort schloss er ihre Füße in einen Holzblock. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder für Gott. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterten. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. Als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, dass die Gefangenen geflohen waren. Aber Paulus schrie laut: Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht. Er stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten: Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft. Und sie verkündeten ihm und allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn. In dieser Nacht, noch in derselben Stunde, nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich. Er wusch ihnen die Wunden, dann ließ er sich umgehend taufen mit allem, die bei ihm lebten. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und lud sie zum Essen ein. Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte. In der Geschichte sehen wir verschiedene Reaktionsmöglichkeiten auf das Gefangensein. Eins ist sehr offensichtlich, oder? Die Gefangennahme der von Paulus und Silas, die sind sehr deutlich in Gefangenschaft. Und dann ein zweites, da werde ich gleich nochmal drauf schauen. Die erste Situation, da können wir uns das bildlich vor Augen führen. Was heißt eigentlich gefangen sein? Man ist erstmal in einem Gefängnis, wie in dieser Situation. Das heißt, aber wir haben das auch gelesen, die sind extremst unfreiwillig da. Ich habe mal hier so drei Punkte. Sie sind unfreiwillig in eine Situation gebracht, in der sie sich nicht befinden wollen. Dann sind sie nicht selbstbestimmt da oder überhaupt nicht mehr selbstbestimmt in dieser Situation selber. Sie sind also handlungsunfähig und können eigentlich keine eigenen Entscheidungen mehr treffen zu ihrem eigenen Wohl oder zu dem, was sie gern wollen. Also ihnen wird es genommen, dass sie das tun können, was sie wollen. Jegliche Wünsche von ihnen können nicht erfüllt werden, weil sie keine Möglichkeit mehr dazu haben. Und dann nicht rauskommen. Sie kommen nicht mehr aus dieser Situation heraus. Sie sind fest verankert in dieser misslichen, unfreiwilligen Lage, in der totalen Fremdbestimmung. Und da stecken sie fest. Das ist wie der Vogel im Käfig. Das ist wirklich diese, ja, Gefängnis sein, im Gefängnis steckend. Und wir haben noch einen zweiten, der im Gefängnis steckt. Ein bisschen versteckter, würde ich mal sagen. Und zwar geht es um den Kerkermeister. Der Kerkermeister, wir sehen das, er hat einen Auftrag bekommen. Sein Auftrag war, sei behutsam, sei achtsam. Die zwei, die Paulus und Silas, das sind gefährliche Typen. Die sollen ganz sicher bewahrt werden. Das ist der Auftrag. Und er bringt sie extra, damit es auch wirklich sicher ist, ins Innerste. In unserer Übersetzung hieß es, in das Hinterste. In ein Gefängnis, Eck, in die Zelle, ganz hinten rein. Weil da soll es ganz sicher sein. Da müssen sie stecken. Und dieser Gefängniswärter, der tut alles, um dem sicher zu gehen. Eine Kuriosität, natürlich am Rande. Er schläft ein. Ja, wie kann er nur? Eigentlich kann man nur deswegen davon ausgehen, warum er schläft. Da mitten in der Nacht wird er herausgerissen wegen dem Erdbeben. Er wacht auf, erschrickt sich, ist erschrocken und dann will er sich ja das Leben nehmen. Ich denke, er konnte nur deswegen schlafen und ruhig schlafen, weil er sich verlassen hat auf seine Erfahrung, auf ein massives Gefängnis, das eigentlich jeglichen Ausbruch verhindern würde. Und natürlich auch die Gefangenen waren ja doppelt und dreifach gesichert, noch in der Zelle mit einem Holzbalken, mit Ketten festgezurrt. Also da war Ausbruch, es war eine sichere Nummer für ihn. Das konnte er nicht denken, dass da irgendjemand rauskommt. Das gab's noch nie. Also konnte er mitten in der Nachtschicht schlafen. Jetzt kommt er aber unfreiwillig in die eine Situation, dass er leider die falsche Schicht gewählt hat. Denn in dieser Nacht passiert's. Da passiert, dass das Erdbeben kommt, dass Gott ein Wunder tut und dieses Gefängnis aufbricht mit allen Ketten, mit allem, was dazugehört. Und er befindet sich auf einmal sehr unfreiwillig in dieser Situation. Und wir wissen dann, dass er sich das Leben nehmen will, weil er dachte, die Insassen sind geflohen. Und es kann nur deswegen sein, weil er wahrscheinlich im Römischen Reich hätte er die Strafe bekommen, die die Insassen bekommen hätten, hätte er seinen Auftrag nicht getan. Also er wäre wahrscheinlich auch von den Römern hingerichtet worden. Er hätte sowieso den Tod erlebt. Deswegen kann man davon ausgehen, dass er natürlich selber sagt, okay, dann es ist eh alles verloren, der Ausweg ist sinnlos, ich bin unfreiwillig hier, völlige Fremdbestimmung. Ich kann nicht mehr selbstbestimmt mir einen Ausweg suchen. Es gibt kein Rauskommen. Es ist vorbei. Alles ist auswegslos. Der einzige Weg ist, dass ich den Qualen entkomme, die die Römer mir antun, indem ich mir das Leben selber nehme. Merkt ihr? Gefängnis. Er steckt auch im Gefängnis. Pure Grenzsituation. Und vielleicht können wir da auch einen Übertrag schaffen zu uns. Ich denke, die wenigsten haben diese Gefängnisse vor Augen, die wir jetzt gesehen haben. Aber manchmal stecken wir auch in solchen Gefängnissen drin, wie beschrieben. Wir sind unfreiwillig in Situationen. Da muss man umziehen, weil in seinem Heimatland Krieg ist und man lebt wo ganz anders und will es nicht. Fremdbestimmung pur. Da kommen Krankheiten ins Leben bei einem selber, bei den Kindern. Man wird fremdbestimmt. Die Krankheit diktiert das Leben. Oder da kommen die Krisen in der Welt, mit denen wir nichts zu tun haben wollten und auch nicht wollen. Und trotzdem trifft es uns. Es wird teurer zu leben. Es gibt andere Folgen, die wir haben. Und wir sind dadurch fremdbestimmt. Und wir kommen nicht raus. Junge Menschen haben oft den Blick, dass die Zukunft negativ ist. Was wird da kommen? Ein Pessimismus pur. Wir kommen da nicht raus. Fremdbestimmt. Und jetzt gibt es zwei Reaktionen auf diese Fremdbestimmtheit, die uns in diesem Text vorgestellt werden. Und die sind radikal, sehr extrem. Selbstmord oder Anbetung. Der Kerkermeister, der sagt, die einzige Möglichkeit ist, aus dieser unfreiwilligen, aus dieser Gefängnissituation rauszukommen, ist Selbstmord. Also festzustellen, es macht gar keinen Sinn mehr, alles ist sinnlos, ich bin raus. Und die anderen, da sehen wir, die sitzen genau in dieser Lage. Sie wurden ausgepeitscht. Die wurden jetzt im Gefängnis festgehalten. Wahrscheinlich wartet der Tod auf sie. Wir beten an. Das heißt, wir singen. Wir singen Loblieder. Irre. Das kann doch nur ein Wunder sein. Und der Selbstmord ist bei uns vielleicht nicht die Option, aber manchmal sind wir dann vielleicht eher nahe dem Aufgeben, dem Zynismus, dem Pessimismus geweiht oder wünschen wir uns wahrscheinlich doch alle viel mehr dieses Anbeten, ja, diese Hoffnung, dieses, da muss doch noch mehr sein. Ja. Man kennt, dass man eigentlich in solchen Krisensituationen doch nicht in die Anbetung kommt. Und hier, da steht ein Wort, Hymnun im Urtext, im Originaltext, wie Hymne. Und diese Hymne, die singen sie dann da im Gefängnis. Sie loben Gott, es ist eine Lobeshymne auf Gott. Sie feiern also, sie hymnisieren Gott an in dieser Lage, im Kerker, im Innersten. Das ist wirklich ein Wunder. Und ich hätte das ja auch gerne. Und ich denke, wenn wir Geschichten hören von Menschen, die, obwohl sie gefangen sind, frei sind, dann sind wir eigentlich magnetisiert. Wir wollen das doch auch. Ich weiß nicht, mir kam Nelson Mandela, der 27 Jahre in Haft war, Freiheitskämpfer. Und der von ihm gesagt wird, ja, er war im Gefängnis, aber war innerlich frei. Er hatte die Größe. Wahrscheinlich auch aufgrund seinem Glauben. Aber ist das nicht, was wir uns auch wünschen? Dass wir in den schlimmsten Situationen die Freiheit haben, einfach zu loben, zu singen, zu feiern, zu tanzen. Aber woher kommt das, diese Freiheit? Und das ist für mich der zweite Punkt, der echte Grund dieser Freude. Woher kommt eine Freiheit? Ist das nur ein psychologischer Trick? Ist das nur Persönlichkeit? Manche sind halt so gestrickt, die können das halt. Ist das Willenskraft? Heutzutage sagt man Mindset, das richtige Mindset. Ich glaube es nicht. Ich kann euch das nochmal ein bisschen drastischer beschreiben, wie das vorlief. Die Gefängnisnahme von Silas und Paulus, die war radikal. Also man muss sich vorstellen, die Vorgeschichte war so, die waren unterwegs in Philippi und trafen immer wieder eine Frau, die krank war, die war besessen von einem bösen Geist. Und dieser böse Geist, der hat die Möglichkeit geschaffen, dass sie Wahrsagerei betrieben hat. Aber sie war nicht frei, sie war genauso im Gefängnis. Sie war eine Sklavin von Besitzern. Und die Besitzer, die haben die Wahrsagerin einfach nur benutzt und ausgebeutet. Und jetzt kamen Silas und Paulus und wiederholt haben sie sie getroffen. Und irgendwann haben sie gesagt, wir beten für sie und Gott hat es geschenkt, dass die Frau geheilt wird, dass sie frei war. Aber die Besitzer, deren passives Einkommen ist damit flöten gegangen, sagen wir mal so. Sie hatten keine Möglichkeit mehr Geld zu machen, ohne dass sie was dafür tun. Die Frau hat es für sie getan. Und das war der Grund, warum sie inhaftiert wurden. Also die zwei haben sozusagen dann auch noch Peitschenschläge bekommen und wurden gefesselt und geknebelt. Nicht, weil sie was Böses gemacht haben, würden wir jetzt natürlich aus unserer Perspektive ganz klar sagen. Sie haben Befreiung geschaffen und sie sind deswegen aber inhaftiert worden. Und dann wurden sie noch inhaftiert, nicht wegen der Tat, sondern weil ihnen unterstellt wird, dass es die bösen Juden sind. Und die hetzen das Volk auf. Das war die Anklage. Nicht mal Christen, nicht mal römische Bürger, was sie auch waren. Und dann wurden sie ohne Prozess, ohne Anhörung, direkt in den Kerker geworfen, nachdem sie ausgepeitscht wurden. Und in dieser Nacht, nach all diesen Ungerechtigkeiten, sitzen sie eingepfercht im Holz, fest in Ketten. Und ich kann da nicht dran glauben, dass es dann nur Willenskraft ist, zu sagen, ja, lass uns mal loben. Ich glaube, es gibt Momente im Leben, wo es einfach aufhört, wo man nicht mehr sagen kann, ich schaffe das noch. Und trotzdem erleben wir das andere, dass wir hier, ich habe hier eine Konfettikanone dabei, keine Angst, ich werde sie nicht loslassen, dass auf einmal, das steht für das Loben und das passt nicht zusammen, in diesen Ketten zu sein und gleichzeitig zu feiern, Gott zu loben. Ich glaube, in dem Text, da steht eine Sache, dass sie ins Gebet gehen und dann Lobeshymnen anstimmen. Und mit diesen Ketten in der Hand gibt es diese Bewegung, dass sie zu Gott hingehen und sagen, ich bete. Und beten heißt ganz schlicht einfach, ich setze mich der Gegenwart Gottes aus. Es ist keine Methodik, zu sagen, ich bete und dadurch wird dann das Leben einfacher. Es ist, ich setze mich Gott aus Und dann macht diese Gottesgegenwart etwas mit mir. Dann passiert es, dass ich auf einmal loben kann, dass die Welt ganz anders aussieht, dass ich feiern kann, dass ich aufatmen kann und dass ich in dieser Situation auf einmal aufwache und denke, wow, ich kann Gott loben und die Ketten sind vielleicht nicht mehr so schwer. Das ist, was Paulus und Silas erleben, dass der Glaube eine entscheidende Rolle hier spielt, die Grundlage für alles das liefert und es nicht an uns liegt. Das ist ein reines Geschenk, eine reine Gabe Gottes, die aus dem Glauben entstanden ist. Und daraus folgt, dass der echte Glaube zur Freude erfragt wird. Wir haben, das können wir festhalten, ja, dass die Freude aus dem Glauben kommt. Und diese Freude, die dann eben durch die Ketten hindurch scheint, dass die zum Tragen kommt hier. Das ist Gottes Geschenk. Jetzt ist es so, bei diesem Erdbeben, da tut Gott ja wirklich ein wahnsinniges Wunder. Er bricht alles auf. Der Kerkermeister ist völlig dahin. Das Gefängnis ist eigentlich ausbruchssicher und jetzt ist es doch passiert. Und in der Not sieht der Kerkermeister nur einen Selbstmord. Und dann erlebt er aber, dass er hineinstürzt, dass er hineingeht in diese Zelle. Er lässt sich ein Licht bringen und er fällt vor Paulus und Silas hin. Und ja, ist einfach nur erleichtert, dass er leben darf. Und dann lesen wir davon, dass er die zwei hinausführt vor das Gefängnis. Und hinter ihnen wahrscheinlich die Ruine, dieses Gefängnis, was zerstört ist. Und er bringt sie jetzt hinaus, weil er weiß, da ist was Größeres passiert. Und dann stellt er diese eine Frage: Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Wisst ihr, das ist eigentlich eine alberne Frage. Der ist ja schon gerettet. Sein Leben muss er nicht mehr retten. Er hat den Selbstmord, der wurde schon abgewendet. Paulus und Silas haben ihn letztlich schon bewahrt davor, indem sie gesagt haben, nee, wir sind noch da, keine Angst. Und er braucht keine Angst mehr haben, dass sie wegrennen. Sie sind ja noch da, sie sind freiwillig geblieben. Also diese Not, die war weg. Und trotzdem aber fragt er diese Frage: Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und ich denke, da sieht er etwas bei den beiden, was eben nicht von dieser Welt ist, was nur von Gott kommt. Es ist eine Rettung, die nicht nur das persönliche Leben sieht, sondern eben vielmehr eine Rettung hin zu Gott. Wenn Paulus und Silas so einen Gott haben, der so gewaltig in das Leben hineinkommt, dann möchte ich auch was mit ihm zu tun haben. Ich denke, der Kerkermeister hat eins gesehen. Da gibt es einen Gott, er kümmert sich um zwei Schwerverbrecher in seinen Augen so arg, dass er sie da rausholt mit Erdbeben und allem drum und dran. Wenn so ein Gott existiert, dann muss ich den auch kennenlernen. Wenn es einen Gott gibt, der sich so extrem um einzelne Personen kümmert, dann muss ich diesen Gott kennenlernen. Und darum sagt er, ich will auch diese Rettung haben. Diese Rettung aus meiner Weltsicht, aus meiner Dasein, aus meiner Existenz. Und ich möchte ein Leben führen mit diesem Gott. Wenn Gott so ist, wenn er so gewaltig in dieses Leben hineinbrechen kann, dann muss ich doch mit ihm leben. Und er fragt, was muss ich tun? Und die Antwort ist, dass sie eigentlich sagen, es ist die falsche Frage. Sie antworten, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet. Hier in dem Text ist Glaube und Tun ein Gegensatz. Was muss ich tun? Das ist die Frage nach der Leiter in den Himmel. Wie kann ich da hochsteigen? Was sind meine Aufgaben? Was ist mein nächster Schritt? Was kann ich tun? Aber die Jünger, Paulus und Silas, die sagen, Glaube, das ist entscheidend. Und das ist kein Tun in diesem Punkt. Es ist ein Gegensatz. Ja, der Theologe aus Tübingen, Hans-Joachim Eckstein, hat es auf den Punkt gebracht, indem er sagt, das Evangelium, also das ist die gesamte Botschaft, die Jesus zu verkünden hat. Alles, was man wissen muss von Jesus, das kann man hier zusammenfassen. Das Evangelium beschreibt nicht, was du tun kannst, sondern was Christus tut. Dass er zu dir kommt, zu mir kommt, dass ich nicht kann, dass er meine Rettung ist, dass er diese Rettung anbietet. Und dass ich sie annehmen kann. Glauben heißt also, dass wir hineingenommen werden in diese Gegenwart. Und das ist der wahre Grund, warum wir glauben können, warum wir uns freuen können, weil wir diesen Gott empfangen haben, der auf uns zukommt. Und ein letztes, die echte Freude aus dem Glauben leben. Ich finde diese Geschichte, die rührt einen an. Gerade am Ende, wenn man nochmal auf das Ende schaut, wie am Schluss so eine Glaubensfreude da ist, die man bewundern kann. Es ist quasi das nächste Wunder, was passiert. Der Kerkermeister, der geht hin und fragt den Silas und den Paulus, ja, wie soll das funktionieren? Was soll ich tun? Und wir lesen davon, dass die beiden dann das Wort erklärt haben, die Bibel erklärt haben, also die Botschaft von Jesus, was bedeutet das für dich? Und sie haben das erklärt und dann nimmt er sie mit nach Hause. Er nimmt sie mit, er wäscht sie, er reinigt die Wunden, also er kümmert sich um sie, weil er weiß, ich muss die erhalten, es muss was anderes passieren, ich brauche die jetzt. Und dann hören wir davon, dass er sich taufen lässt mit seinem ganzen Haus. In der Übersetzung mit der ganzen Hausgemeinschaft heißt es, lässt er sich taufen. Alle sind Teil davon, dass sie sich freuen mit der ganzen Hausgemeinschaft, dass sie zum Glauben an Gott gefunden haben. Und die Taufe, das ist nicht nur etwas in dieser Geschichte, was für dich persönlich alleine gilt, für eine Person, sondern es ist etwas, was sich in der ganzen Hausgemeinschaft ereignet. Alle haben sich taufen lassen, haben sich bekannt zu diesem Jesus, der für sie gekommen ist, der ihnen Glauben und Freude schenkt. Ich finde es ein schönes Bild zu sagen, ja, Glaube ist immer auch was in Gemeinschaft, was dazu Leben hat. Und wenn wir jetzt mal diese Freude nochmal anschauen, die echte Freude, die wir von Gott bekommen. Ich weiß nicht, wir leben ja in Deutschland und manche in Bayern, ja, da ist Freude schon, passt schon, ja, das ist dann schon genügend. Und wenn wir hier reinschauen und diese Freude anschauen, die Hausgemeinschaft freute sich. Da muss man das ein bisschen anders machen. Wenn man die Kinder sieht, die auf dem Spielplatz rumrennen und dann sehen die da einen Regenwurm und platzen raus vor Freude. Papa, Papa, da ist ein Regenwurm, schau mal, das ist der Wahnsinn. Ja, wir reagieren, ja gut. Muss ich wieder einen Regenwurm durch die Gegend tragen, eine halbe Stunde. Ja. Aber das ist die Freude, die hier gemeint ist. Eine überschwängliche Freude, die nicht zurückhält. Die kann gar nicht zurückhalten. Das ist eine Freude, die aus sich raus muss. Eine Freude, die laut sein muss, die sich zeigt. Das ist die Freude, die hier gelebt wird in der Hausgemeinschaft. Die erleben das, dass der Glaube so eine Freude in ihnen weckt. Und das ist doch was ganz anderes, wie wir freuen uns. Das ist eine geniale Freude, und die Ausleger sagen, das ist eine Freude, die von Gott kommt. Das ist eine andere Freude, wie man einfach so im Leben haben kann. Es ist eine Gottesfreude, eine vollkommene Freude, eine Freude, die von diesem allmächtigen Gott kommt, der sagt, der das hineinbringt in diese Welt, was er selber lebt. Ich bin die Liebe, ich bin die Freude pur und ich bringe das, was nicht von dieser Welt ist, hier hinein und ihr könnt es als Hausgemeinschaft leben. Und das ist eine Zusage. Wenn wir diesen Glauben in unseren Familien, in unserer Gemeinschaft leben können, da kann Freude entstehen. Eine Freude, die übersprudelt in aller Grenzsituation. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, was gerade so ein bisschen durch die digitalen Medien geht. Bin ich ja zu Hause so ein bisschen. Justin Bieber, Teenie-Star vielleicht, ein Bekannter. Er hat ein Lied veröffentlicht, Everything Hallelujah. Und ich finde aber genau dieses Lied, das trifft ins Schwarze. Wenn man wissen will, ob ein digitaler Trend angekommen ist in der breiten Masse, dann weiß man das an dem Punkt, wenn die Deutsche Bahn darüber was postet. Das haben sie gemacht. Am Bahnsteig genau da stehen, wo die Tür hält. Halleluja! Ich finde es interessant, dass so ein Lied von einem Künstler, der von sich auch behauptet, er ist Christ, er glaubt an Jesus, in auch seiner zerbrochenen Leben, wie er selber sagt, er bringt so ein Wort Halleluja wieder ins Gespräch. Wieder in die Öffentlichkeit. Es ist ein total biblisches Wort, christliches Wort. Und er singt in diesem Lied Everything, Halleluja. Zähne putzen, Halleluja, singt er. Die Banalitäten. Aber gleichzeitig singt er auch die schönen Dinge des Lebens. Da gehört ein Halleluja rein. Und auch die schweren Zeiten. Everything, immer Halleluja. Und das ist doch diese Haltung, die er aus diesem Glauben schöpfen kann. Eigentlich gehört überall ein Halleluja hinein. In mein Leben, in das Leben von uns, in das Leben der Kinder, überall ein Halleluja. Wisst ihr, Halleluja heißt ja übersetzt, das Gott loben. Im Hebräischen ist das einfach die Übersetzung für Gott loben. Und das ist ja genial. Everything Halleluja. Halleluja. Gott zu loben, das ist die Freude, die in mir steckt, die ich haben kann, wenn ich in diesem Glauben an Jesus stehe. Und da darf ich drum bitten. Im Gebet mich Gott aussetzen, so wie es die beiden gemacht haben im Kerker. Ich bete. Ich setze mich diesem Gott aus. Und da kann man dann sagen, bitte Gott, ich brauche diese Freude jetzt in meiner Lage, in meiner Situation, bei meinen Herausforderungen. Wir hören jetzt ein paar Takte Musik und das ist die Einladung. Setz dich diesem Gott aus und sag vielleicht, wo du diese Freude brauchst, eine Leichtigkeit, wo Gott dich beschenken soll.